innenpolitischen Folgen des 11. September und zwar aus der Sicht von verschiedenen europäischen Ländern aus Ost und West.
Eigentlich interessiert mich das im Prinzip reichlich wenig, ob jetzt eine zweisprachige Ortstafel da ist oder eine einsprachige. Ich achte eigentlich gar nicht drauf und wir leben im zweisprachigen Gebiet, also warum nicht? Im ersten Moment wäre ich wahrscheinlich geschockt und dann würde ich mich dran gewöhnen.
Über die zweisprachigen Ortstafeln, ich habe mich eigentlich damit nicht einmal so beschäftigt. Aber in der Umgebung, also in der Nähe von der Grenze, das finde ich voll in Ordnung. Warum soll das nicht so sein?
Ja, mich stört es nicht.
Das einzige Richtige. Wir sind nur zweisprachig da.
Sonst ist es so lassen, wie es bis jetzt war.
Da sind wir eher ein bisschen mehr tolerant als wie woanders.
Ich bin der gleichen Meinung. Es waren vor Jahren Schwierigkeiten, aber jetzt momentan findet man keine. Ich spiele halt nicht.
Ja, diese Bestimmung überlasse die Oberhaupt. Wir haben nichts zum Reden.
Im österreichischen Staatsvertrag von 1955 sind die Rechte der anerkannten Minderheiten garantiert. Im Artikel 7 wird zum Beispiel der Elementarunterricht in der Muttersprache geschützt. Auch, dass Kroatisch und Slowenisch als Sprache auf Ämtern und Behörden benutzt werden dürfen und die Beschriftungen von Schildern und Ortsangaben zweisprachig sein müssen. Das gilt für das gemischtsprachige Gebiet, damit die Minderheit, also wenige Menschen, trotz ihrer anderen Sprache und Kultur den Bürgern der Mehrheit gleichgestellt sein können. Heimattreue Verbände und die politischen Parteien aller Couleurs haben in Kärnten immer wieder versucht, diese Rechte zu beschneiden oder zu umgehen. Obwohl das alltägliche Zusammenleben von deutsch- bzw. slowenisch sprechenden Bürgern meistens reibungslos verläuft, musste auch in den letzten Jahren immer wieder der Verfassungsgerichtshof, kurz VGH, angerufen werden, um repressive Maßnahmen gegen die slowenische Minderheit aufzuheben. Sein letzter Entscheid, Mitte Dezember, hebt die 25%-Klausel auf, die für das Aufstellen von zweisprachigen Ortstafeln im gemischtsprachigen Gebiet angesetzt wurde. Warum ist das Thema 30 Jahre nach dem Ortstafelsturm so brisant? Das fragten wir Professor Peter Gestettner von der Universität Klagenfurt, der sich als Erziehungswissenschaftler seit Jahren mit interkultureller Erziehung auseinandersetzt.
Die Tatsache, dass es diese Diskussion gibt, ist ja ohnehin schon bezeichnend. Denn sofern das VGH-Urteil eine Auslegung des Artikel 7 des Staatsvertrags ist, gibt es eigentlich überhaupt nichts zu diskutieren auf Kärntner Ebene. Denn der Staatsvertrag ist ein österreichisches, also bundesweit geltendes Grundgesetz und betrifft ja nicht nur die Kärntner Slowenen, sondern auch die anderen anerkannten Minderheiten in Österreich. Und ich sehe an sich überhaupt nicht den Grund, weshalb man nun in Kärnten eine besondere Regelung treffen muss. Mit anderen Worten, die Diskussion ist völlig überflüssig. In Kärnten muss man gute Stimmung machen für Zweisprachigkeit und für zweisprachige Ortstafeln. Und im Übrigen muss man dieses Erkenntnis umsetzen.
Von guter Stimmung kann allerdings nicht die Rede sein. Das VGH-Urteil hat zwar niemanden überrascht, denn erst vor kurzem hat das Gericht eine analoge Entscheidung bezüglich der Amtssprachen gefällt. Trotzdem wurde der Verfassungsgerichtshof als Instanz, der Gerichtspräsident in der Person von Herrn Andamovic und das Urteil selbst als realitätsfremd und von Wien verordnete Übermacht heftig vom Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider angegriffen. Aber auch die anderen Landesparteien sahen plötzlich den Kärntner Frieden gefährdet.
Wenn von einem Frieden gesprochen wird, dann beruht dieser Frieden im Land eher auf ein Stillhalteabkommen. Also die Kärntner Slowenen haben darauf verzichtet, im Rechtsweg ihre Rechte durchzusetzen. Und der Kärntner Landesregierung war das natürlich sehr recht. Die Kärntner Landesregierung hat ja seit Jahrzehnten schon unter Landeshauptmann Wagner immer ausposaunt, der Artikel 7 des Staatsvertrags ist erfüllt. Und durch dieses Schweigen und Stillhalten der Kärntner Slowenen ist halt der Eindruck entstanden, er sei tatsächlich nach Punkt und Beistrich erfüllt. Und nun zeigt genau dieses Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs, dass es noch einiges zu tun gibt. Und im Grunde ist natürlich nicht nur die Kärntner Landespolitik damit blamiert, sondern eigentlich die ganze Republik Österreich, die die eigenen Gesetze nicht so erfüllt hat, wie es eigentlich sein sollte. Mit anderen Worten, es gibt überhaupt keinen Grund, jetzt von einem Unfrieden zu sprechen, sondern es stellt sich einfach die Frage, inwiefern will Österreich eine gesetzeskonforme Lösung, die ja jetzt vorgeschrieben wird, oder wird sich die Republik Österreich irgendwie diesem Kärntner verbalen Radikalismus und diesem Kärntner Parteiendruck beugen?
Kann im Europa der Regionen im Jahr des Euros eine Bundesregierung wegen Minderheitenregelung ernsthaft unter Druck kommen? Außerhalb Kärntens ist das kaum nachvollziehbar. Thomas Busch, freier Publizist und Mitarbeiter des slowenischen Verlags Trava, sieht in den wildwütigen Rundumschlägen des Kärntner Landeshauptmanns eine Taktik, die auch außerhalb der Landesgrenzen zu finden ist.
Ernst ist die Sache dennoch, ja. Also was so auf den ersten Blick eigentlich daran erinnert, wie Hunde ihr Revier markieren, ist bei genauerem Hinsehen ein sehr bewusst inszenierter Konflikt, bei dem es um eine Machtprobe geht. Haider probt den Aufstand, er fordert den Rechtsstaat heraus, er fordert die Institutionen der Republik heraus. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass die Minderheitenfrage für ihn in diesem Fall eher ein Mittel zum Zweck ist. Ihm geht es um diese Herausforderung des Rechtsstaates. Und es ist sicher kein Zufall, dass wir derzeit ähnliche Entwicklungen in anderen europäischen Ländern erleben. In Frankreich nimmt ein Untersuchungsrichter den Hut, der ermittelt hat gegen den früheren Bürgermeister von Paris und jetzigen Staatspräsidenten. In Italien Berlusconi, der eine massive Kampagne gegen die unabhängige Gerichtsbarkeit führt, im Zusammenhang mit seinen Verstrickungen in Korruptionsfälle. Und Haider passt natürlich in dieses Bild sehr gut herein. Ich würde allerdings sagen, dass im Fall Kärnten noch eine Dimension hinzukommt, nämlich diese Mobilisierung auf regionaler Ebene, hinter der sich im Grund versteckt der Versuch, wirklich neue Formen der Machtausübung durchzusetzen gegenüber den überlieferten Spielregeln und formalisierten Institutionen des Rechtsstaates der Republik.
Ein ganzes Bundesland dient hier als Experimentierfeld für persönliche Machtausübung. Dies wurde erst durch das Volksgruppengesetz möglich. 1976 wurde es gegen den Protest der slowenischen Organisationen in einer Dreiparteieneinigung verabschiedet. Seitdem taucht immer wieder die Frage auf, inwiefern dieses Gesetz verfassungskonform ist, denn im Gegensatz zum Staatsvertrag bindet es die Umsetzung der Minderheitenrechte an die jeweilige örtliche Stärke der Volksgruppe. Aus diesem Gesetz resultiert ein unübersichtliches Gestrüpp von Erlassen und Verordnungen, durch die kaum jemand durchblickt. Im Wesentlichen werden dadurch wichtige inhaltliche Entscheidungen von der juristischen Ebene auf die bürokratischen Verordnungswege geleitet. Daher hat die heutige Landesregierung enormen Einfluss auf Kultur- und Bildungseinrichtungen der Kärntner Slowenen. Und die Drohungen Jörg Haiders, Gelder für mehrsprachige Kindergärten und die slowenische Musikschule oder Ähnliches zu streichen, falls die Minderheitenvertreter auf die Idee kommen, auf die Umsetzung des VGH-Urteils zu bestehen, führt natürlich zur Verunsicherung der slowenischen Bevölkerung und der Angst, gerade mühsam erhandelte Zugeständnisse wieder zu verlieren. Thomas Busch zur Veranschaulichung der Taktik.
Die Minderheitenfrage war für den Haider geradezu ein Steckenpferd. Er wollte zeigen, dass es ihm eben gelingt, mit seinen Methoden der Machtausübung Ruhe im Land herzustellen. Es ging darum, diese Minderheitenfrage aus der Öffentlichkeit herauszunehmen, sie in gewissem Sinn zu privatisieren. Das hat er gemacht, indem er die Minderheitenorganisationen an den runden Tisch geladen hat, wie er das genannt hat, und angefangen hat, Dinge im Verhandlungsweg zu vereinbaren und demgegenüber aber gefordert hat, einen Verzicht auf die Beschreitung des Rechtsweges zum einen und zum anderen, dass die Minderheitenorganisationen Ordnung im eigenen Haus schaffen sollen, also dafür sorgen sollen, dass keine Minderheitsangehörigen etwa individuell den Rechtsweg beschreiten. Es ist ihm sehr weitgehend gelungen auf diese Art, indem er die Minderheitenorganisationen beauftragt hat, Volksgruppenpolitik zu machen nach seinen Weisungen. Ja. Es zeigt sich aber jetzt natürlich, dass diese getroffenen Vereinbarungen jederzeit kündbar sind, dadurch, dass sie eben rechtlich nicht verankert sind.
Wurden die Kärntner Slowenen von schlauen Politikern über den Tisch gezogen? Professor Gstettner zur Rolle des Slowenenvertreter.
Meinem Rechtsverständnis nach und meinem Verständnis des Rechtsstaates ist die Führung der Kärntner Slowenen überhaupt nicht politisch legitimiert, mit einem Landeshauptmann Haider irgendwelche Vereinbarungen jetzt zu treffen, was die Erfüllung des Staatsvertrags betrifft. Ich habe den Eindruck, dass die Kärntner Slowenen gerade so tun, als würde der Staatsvertrag ihnen gehören und als würden die Ortstafeln ihnen gehören und sie könnten mitbestimmen, wo die hingestellt werden. Ich sehe das überhaupt nicht so, sondern wenn das Höchstgericht eine Entscheidung trifft, dann ist das eine österreichische Entscheidung und es handelt sich hier um ein Bundesgrundgesetz, das zwar die Kärntner Slowenen betrifft, aber es steht ihnen überhaupt nicht zu, einmal gefällte Entscheidungen mit einem Landeshauptmann Haider zu revidieren oder auf einen Minimalgeltungsbereich herunterzuschrauben.
Die Verhandlungen müssen zurück auf die Bundesebene gebracht werden, fordert Professor Gstettner, damit es nicht zu weiteren Polarisierung in der Bevölkerung kommt. Denn die deutsch sprechenden Kärntner sind keinesfalls gleichzusetzen mit dem oft von der FPÖ vereinnahmten Mehrheitsvolk.
Ich gehe also davon aus, wenn von Anfang an die Kärntner Landesregierung gesagt hätte, okay, wir begrüßen dieses Urteil als eine Erweiterung und Förderung im Sinne der Mehrsprachigkeit, des europäischen Gedankens und so weiter, dann wäre auch mit Sicherheit die Mehrheit der Kärntner Bevölkerung auf dieser positiven Stimmung zu haben gewesen und in der Regel ist es den Leuten ja egal, ob die Ortstafel ein- oder zweisprachig ist. Das Problem ist eigentlich nur dadurch entstanden, dass der Landeshauptmann und die Landespolitik voll auf Emotionalisierung gesetzt haben und mit diesem alten Trick operiert haben, dass zweisprachige Ortstafeln ein slowenisches Territorium markieren. Das ist sozusagen die Devise von 1920. Historisch ist heute so eine Argumentation kompletter Unfug. Und ich glaube, dass die Kärntnerinnen und Kärntner im Grunde so weit aufgeklärt sind, dass sie diese Unfugsargumentation auch einsehen.
Via Massenveranstaltungen mit Gesinnungsfreunden und mit parteigelenkten Volksbefragungen arbeitet Jörg Haider am Volkswillen, den er als Landeshauptmann alleine berufen ist, umzusetzen. Umzusetzen aber wie? Dazu noch einmal Thomas Busch zur modernen Machtausübung.
Was in gewissem Sinn neu ist, ist, dass er versucht, über ein undurchsichtiges System von persönlichen Abhängigkeiten und Hörigkeiten zu regieren. Also das findet man im Übrigen auch auf der Bundesebene, dass die bisher funktionierende Aufteilung der Macht, die natürlich in Österreich traditionell eine ist zwischen Volkspartei und sozialdemokratischer Partei, umzukehren. Mit Mitteln, die insofern neu sind, als die FPÖ selber auch nicht über das Potenzial verfügt, da ihre eigenen Leute unbedingt in die Institutionen so hereinzubringen, wie das die anderen Parteien über Jahrzehnte gemacht haben. Das heißt, es wird sehr viel putschartig gemacht und es ist sehr undurchsichtig. Es läuft alles unter dem Motto Objektivierung, Entpolitisierung und was in Wirklichkeit stattfindet, ist natürlich, dass die öffentliche Kontrolle, die Kontrolle auch durch parlamentarische und andere Institutionen, auf diese Weise ausgeschaltet wird. Haider setzt in seinem Kampf gegen Wien, gegen die Institutionen, sehr bewusst auf die plebiszitäre Karte. Also die Freiheitliche Partei in Kärnten hat jetzt eine Volksbefragung eingeleitet. Volksbefragung heißt, dass die Bürger Kärntens darüber abstimmen sollen, ob sie diese zweisprachigen Ortstafeln wollen, was an sich schon eine Absurdität ist, weil Minderheitenrechte nicht durch Mehrheitsentscheid aufgehoben werden können. Und was auch deshalb eine Absurdität ist, weil die Verfassung nicht durch ein Kärntner Plebiszit aufgehoben werden kann.
Abgesehen von der Absurdität, die Mehrheit gegen die Minderheit auszuspielen, ist es in den letzten Jahren zu ganz anderen Entwicklungen gekommen.
Man hat in den letzten 20, 30 Jahren eine sehr interessante Entwicklung erlebt in Kärnten, die zeigt, dass es im Grund zu einer Deethnisierung gekommen ist. Es haben die Zahl der Eltern, die ihre Kinder zum zweisprachigen Unterricht anmelden, im gemischtsprachigen Gebiet, hat stetig zugenommen. Das sind sehr oft auch deutschsprachige Eltern, die aber diesen zweisprachigen Unterricht als Bildungschance für ihre Kinder wahrnehmen und sozusagen dieses Konzept eben einer ethnischen Trennung unterlaufen.
Konkreter Vorschlag von Professor Gstettner zur aktuellen Situation?
Meiner Ansicht nach würde nichts dagegen sprechen, dieses aufgeheizte Klima abkühlen zu lassen und die Ortstafeln aufzustellen und sich auf Gemeinde- und Landesebene weitere Maßnahmen auszudenken, die also alle darauf hinweisen, man möchte eine europäische grenzüberschreitende Lösung im Sinne der Mehrsprachigkeit. Und das ist eigentlich das Einzige, wo man heute in Europa punkten kann. Denn ich gehe davon aus, dass die österreichische Bundesregierung nicht nur in der Zeit der Sanktionen, sondern jetzt immer noch und vielleicht verstärkt im Hinblick auf die EU-Osterweiterung europäische Rücksicht nehmen muss. Und ich denke, der Bundesregierung kann es nicht egal sein, wenn ein Bundesland ins äußerste rechte Eck gedrängt wird und von hier aus Sonderlösungen propagiert werden, die eigentlich nur weit am äußersten Rand von Europa vorkommen. Der Republik Österreich darf das nicht egal sein.
Istorija, gdje smo sada, gdje smo bili tada, pokuša snaga, mala generacija, ove zemlje me ranila i drugima baba. Fight, check, shh, I'll go back, I'll beat, crew high, step by step, the first fight, watch, to settle down, in a country where the eagle bell will drown. Alle Arschen, was wir geschaffen haben, weil hier zum Haus, der ich uns ausgab, 50 Jahre Geschichte, die wir uns mag, Minderheiten können deshalb ohne klar fahren. We deal in every team, I say, we deal in every team, I say, we deal in every team, okay, we deal in every team.
Die Anschläge des 11. September in New York mit den einstürzenden Twin Towers liegen bereits außerhalb der tagespolitischen Berichterstattung. Das anfangs angekündigte neue Zeitalter ist für einen Großteil der Bevölkerung nicht wirklich wahrnehmbar. Wahrnehmbar sind allerdings neue Tendenzen in der sicherheits- und innenpolitischen Gesetzgebung, die die Menschenrechte auf die Zuschauerränge verbannen. Wir sprachen mit engagierten Bürgerinnen, Journalistinnen zwischen Mittelmeerküste und Moskau, wie sie die Folgen des 11. September einschätzen. Zuerst Theresia Stoischitz, Abgeordnete der Grünen Österreichs.
Ich glaube, hier wurde in Österreich, wie wahrscheinlich auch in vielen anderen Ländern, aber hier in Österreich kann ich es beurteilen, zum Teil wirklich übers Ziel geschossen. Beispielsweise, man hat gleich in der Folge der Anschläge im November so zwischen Frühstück und Mittagessen im wahrsten Sinn des Wortes das österreichische Strafgesetzbuch abgeändert, Tatbestandsmerkmale eingeführt und härtere Strafen eingeführt, die schärfste Kritik von Strafrechtlern und Strafrechtswissenschaftlern unterworfen waren. Aber das war der Politik wurscht. Die Politik hat so reagiert und hat quasi der österreichischen Bevölkerung durch Aktivität Glauben machen wollen, jetzt gibt es mehr Sicherheit oder jetzt ist jeder Einzelne vor bestimmten Gefahren geschützt. Ich halte das ja alles für ja zum Teil Humbug, weil man hier auf einer populistischen Welle schwimmt, die aber, und wenn das Strafgesetzbuch geändert wird, ja Auswirkungen hat, auch ganz schwerwiegender Natur. Weil das Strafgesetzbuch wird nun einmal nicht so täglich geändert. Das ist ein Beispiel. Ein weiteres Beispiel ist, wie Österreich sich verhalten hat im Zusammenhang mit der sogenannten Antiterror- oder Terrorismusbekämpfung im Zusammenhang mit der Europäischen Union, also Stichwort europäischer Haftbefehl. Hier ist es noch völlig unklar, was hier rauskommen wird, beispielsweise die Tatsache, dass Österreich sich verpflichtet, österreichische Staatsbürger an andere Länder auszuliefern. Ich meine, was eine absolute Änderung des bisherigen Rechtsbestandes darstellt. Also das ist eine Verfassungsbestimmung, dass man österreichische Staatsbürger nicht an andere Länder ausliefert, sondern hier in Österreich zur Verantwortung zieht für Straftaten, die sie gemacht haben. Und das sind aber Sachen, die ohne große öffentliche Diskussion stattgefunden haben, so immer unter dem Motto, jene, die etwas kritisch beleuchten, die solchen Vorhaben an den Grund gehen, die sind unsolidarisch im Kampf gegen Terrorismus. Die Art und Weise, wie jetzt der politische, aber auch jetzt der rechtstheoretische Diskurs geführt wurden, das ist das, was in Österreich jetzt quasi der unmittelbare Schaden, der durch die terroristischen Anschläge in den USA für Österreich entstanden ist.
Im Rahmen der Terrorfahndung traten plötzlich die muslimischen Glaubensgemeinschaften auch in Westeuropa ins Rampenlicht.
Die negative Seite ist, dass es pauschale Verurteilungen, Vereinfachungen, Verkürzungen, unglaublich viele Desinformationen über die Religion und über den Islam als solchen gegeben hat, bis hin, was es auch in Österreich immer diese Gleichsetzungen, wenn jemand ein Moslem ist, ist er ein Terrorist. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist in diesen Monaten auch etwas passiert, sozusagen durch die Berichterstattung, haben sehr viele Leute überhaupt erst begonnen, sich damit auseinanderzusetzen, zur Kenntnis zu nehmen, dass die islamische Religionsgemeinschaft von der Anzahl der Mitglieder in Österreich die zweitgrößte inzwischen geworden ist und dass ja das eine Tatsache ist, die ja für die österreichische Gesellschaft ja nicht unbeachtlich ist. Der 11. September hat diesen Punkt, ja, der gesellschaftlichen Repräsentanz und Repräsentanz von Migrantinnen, das heißt von Menschen, die nach Österreich zugezogen sind. Und ein Großteil der Muslime in Österreich sind ja Migrantinnen. Ja, meiner Ansicht sicher nicht geschadet, sondern eher genutzt, weil es Auseinandersetzungen gibt. Was natürlich negativ ist, ist zum Teil die Form der Auseinandersetzung gewesen, aber es ist, und da muss ich ja auch der muslimischen Gemeinschaft in Österreich ein großes Lob aussprechen, die Art und Weise, wie ihre Repräsentanten und Repräsentantinnen in dieser Situation verfahren sind und damit umgegangen sind, hat mir großen Respekt abgerungen, weil sie versucht haben zu kalmieren, weil sie versucht haben Informationen zu bieten, weil sie vor allem Dialogangebote gemacht haben und auch selbst den Dialog initiiert haben. Aber man kommt nicht umhin, jetzt unabhängig vom 11. September, irgendwie die Situation in Österreich zu analysieren. Und der 11. September ist passiert, aber in 4 Monaten ändert sich nicht so viel in den Strukturen, die bedingt sind durch Jahrzehnte sozusagen Politik und Verfehlungen in der Politik und Versäumnisse in der Politik. Und heute sind wir mit den Auswirkungen konfrontiert. In anderen, jetzt vergleichbaren Ländern, beispielsweise Deutschland oder auch Frankreich, da sind Migranten Teil der Gesellschaft. Ja? In Österreich sind sie es nicht, nicht sichtbar.
Kurzer Rückblick. Im Sommer 2001 startet Bundeskanzler Schröder die Green Card-Initiative, um Spitzenarbeitskräfte für die IT-Branche nach Deutschland zu holen. Zum ersten Mal, wenn auch aus arbeitspolitischen Gründen, bekennt sich Deutschland offen dazu, ein Einwanderungsland zu sein. Selbst in der Presse wird laut nachgedacht, dass an der bisherigen Ausländerpolitik vielleicht einiges falsch war. Hubert Heinhold ist Rechtsanwalt in München mit Spezialgebiet Ausländerrecht.
Dieser Umschwung, der wirklich durchgängig war und der große Hoffnung gemacht hatte, dass man zu einem neuen Ausländergesetz kommen könnte, ist abrupt gestoppt worden und ins Gegenteil verkehrt worden. In dem Antiterrorpakt 2 von Otto Schiele, der seit 1.1. auch schon in Kraft ist, ist das bisherige Bild, Ausländer ist eine Gefahr, nicht nur nicht abgelöst worden, sondern sogar verschärft worden. Der Ausländer ist jetzt potenzieller Terrorist. Und die einzelnen Maßnahmen, die Verschärfungen im Ausländergesetz gehen von dieser Grundlage aus. Das hat natürlich langfristig weitreichende, auch politische Auswirkungen. Ich glaube, dass eine positive Änderung des Ausländergesetzes nicht mehr erreichbar sein wird und dass der Wahlkampf, der jetzt ansteht, sehr stark unter der Verbreitung von Vorurteilen gegen Ausländer leiden wird.
Der Zusammenarbeit und dem ungehinderten Datenaustausch zwischen den verschiedenen Sicherheitsdiensten werden somit Tür und Tor geöffnet. Diese wurden nach den katastrophalen Erfahrungen des Nationalsozialismus in Deutschland vorher bewusst säuberlich getrennt. Die Grenzen der Gewaltentrennung, also gesetzgebender oder ausführender Organe und einer unabhängigen Justiz, werden somit vermischt und nicht mehr nachvollziehbar.
Im sicherheitsrechtlichen Bereich haben wir zahlreiche Verschärfungen und Ausweitungen der Befugnisse von Polizei und Sicherheitskräften bekommen, und zwar alles im Schnellverfahren, alles bereits in Kraft seit 1.1. Datenschutz ist weitgehend aufgehoben. Einige kleinere Reparaturen konnten zwar im Anhörungsverfahren durchgesetzt worden. Sie sollen von Edmund Stoiber, hat er bereits angekündigt, wenn er Kanzler wird, wieder rückgängig gemacht werden. Schon jetzt haben wir einen großen Schritt hin in einen Sicherheits- und Überwachungsstaat getan. Bedauerlich ist, dass die Bevölkerung im Großen und Ganzen diesen Weg mitträgt und mitgegangen ist. Es gab einige kritische Stellen in der Presse, die Taz und Frankfurter Rundschau, aber im Großen und Ganzen überwog das Sicherheitsbedürfnis, in Anführungszeichen natürlich gesetzt. Im Großen und Ganzen ist das Credo von Schiele und von Beckstein, Sicherheit über alles, akzeptiert worden und mehr oder weniger gedankenlos nachgeplappert worden. Der Bundeskanzler hat die Aufforderung Amerikas, sich am weltweiten Kampf gegen den Terrorismus zu beteiligen, durch seinen Satz von der bedingungslosen Solidarität, die Deutschland leisten will, dazu benutzt, Deutschland wieder zurückzuführen in die Reihe der Länder, die etwas zu sagen haben, und hat den Amerikanern die Streitkräfte für Afghanistan geradezu aufgedrängt, um eben so wieder eine Rolle im Machtkampf zu spielen, um eben international wieder mit dabei zu sein, wenn etwas passiert. Sicherlich wäre die Sache ganz anders gelaufen, wenn die Grünen Nein gesagt hätten. Der Preis wäre sicherlich gewesen, dass die Koalition auffliegt. Nur die Grünen hätten ihr Gesicht behalten und wären ein Ansprechpartner für die Friedensbewegung und für die Antimilitaristen geblieben. diese Rolle haben sie aufgegeben.
Die Verschärfung der grenzüberschreitenden Sicherheitsmaßnahmen bekommt auch die Opposition gegen den globalisierten Wirtschaftsliberalismus zu spüren. Die Steigerung der Gewalt gegen die Demonstranten in Göteborg und Genua konnte Zweifel und Verzweiflung aufkommen lassen. Im Dezember fand ein weiterer EU-Gipfel in Brüssel statt, wo über die EU-Osterweiterung debattiert wurde. Im Vorfeld dazu gab es ein europäisches Sicherheitstreffen, das die Vereinheitlichung der Repressionsmaßnahmen beim Kampf gegen den Terrorismus zum Ziel hatte. Da ab 2004 alle EU-Gipfeln in Brüssel stattfinden sollen, war dies für die belgische Polizei ein Testlauf. Sie musste in der Lage sein, die Gegendemonstrationen effizient unter Kontrolle zu halten, ohne Eskalation der Gewalt, mit Schwerverletzten oder gar Toten. Es verlief auch alles grosso modo ordnungsgemäß. Lückenlose Überwachung hinter demokratischer Vitrine. Der Verlauf der großen Demo am 14. Dezember in Laeken wurde vorher zwischen den Organisatoren, der NGOs und der Polizei abgesprochen. Alles verlief friedlich. So weit, so gut, bis zur Schlusskundgebung, die mit Musik und anderen Darbietungen auf einem freien Platz inmitten eines Industriegebietes stattfinden sollte. Und hier kam der große Coup. Plötzlich fuhr riesige Polizeipräsenz auf. Unter Beteiligung der europäischen Mitgliedstaaten mit Wasserwerfern und Kampfausrüstung, die etwa 10.000 Demonstranten wurden eingekesselt und aufgefordert, den Platz durch die drei zur Verfügung stehenden Ausgänge zu verlassen. Auf diese Art und Weise konnte jeder Demonstrant kontrolliert werden. 50 präventive Verhaftungen fanden statt. Mit der Begründung, gewaltsame Ausschreitungen bei der für den nächsten Tag geplanten Anarchisten-Demo zu verhindern. Und einige illegale Abschiebungen. Die Polizei hatte ihre Prüfung in puncto Repression ohne Blutvergießen oder gröberen Sachschaden bestanden. Doch außer der Anarchisten-Demonstration fand noch eine weitere am nächsten Tag statt. Isabelle Mathieu aus Marseille war dabei.
Et il y a eu une manifestation dont le parcours n'avait pas été négocié, qui était la street party. Alors la street party, c'est vraiment très intéressant parce que c'est une nouvelle forme de manifestation qui consiste à dire on va pas négocier avec le pouvoir un parcours parce que de toute façon on se fait toujours avoir au bout et on a vu la preuve la veille que c'était vrai.
Es gab eine Demonstration, deren Route nicht mit der Polizei abgesprochen war. Die Street Party. Dies war wirklich sehr interessant, denn es ist eine neue Art zu demonstrieren. Die Organisatoren verhandeln nicht mit der Polizei, da sie davon ausgehen, dabei den Kürzeren zu ziehen. Am Vortag hatte sich ja gezeigt, dass sie Recht behalten haben. Die Street Party war hauptsächlich von den Brüsseler Gruppen und Vereinen organisiert und sollte die Gebäudespekulation denunzieren, die Verkaufspreise und Mieten für den Normalmenschen unbezahlbar gemacht haben, seit die europäischen Institutionen diese Stadt zu der ihren gemacht haben. Die ganze Stadt ist ja seitdem umorganisiert, nach den Wünschen der Europäischen Kommission und des Europaparlaments. Die Bedürfnisse der Brüsseler Bevölkerung wurden dabei völlig beiseite gelassen. Diese Demonstration war eher ein großes Fest mit Musik und Tanz. Mehrere Kunstgebilde wiesen auf die Immobilienspekulation hin. Das war zu Beginn. Ungefähr 3000 Leute waren dabei. Dann kam plötzlich brutale Repression. Wir wurden eingekesselt mit Wasserwerfern, mit mobilen Polizeibrigaden, auch aus anderen Teilen Belgiens. Was dann kam, hat mich sehr beeindruckt. Die Organisatoren alarmierten sofort den Bürgermeister dieser Ortsgemeinde und dieser verlangte von der Polizei, die Absperrungen zu entfernen und die Demonstration weitergehen zu lassen. Das zeigt, wie sehr die Demonstranten, die Bewohner und auch die Autoritäten des Viertels auf ihrer Seite hatten. Die Anweisungen des Bürgermeisters wurden zwar nicht befolgt, es gab auch einige Kontrollen und Verhaftungen, doch immerhin keine gewaltsamen Auseinandersetzungen. Die Demonstranten ließen sich auch nicht einschüchtern, blieben solidarisch und führten ihre Protestveranstaltung fort.
Comme les manifestants se sont pas laissés démonter, ils ont pas été agressifs, ils ont vraiment ils sont restés ensemble, quoi, assez solidaires. Donc les forces de l'ordre de leur côté n'ont pas vraiment chargé.
In Frankreich wurde nach dem 11. September das Gesetz für die tägliche Sicherheit, das bereits seit längerem vorbereitet war, aus der Schublade geholt. Dies ermöglicht nun erstmalig privaten Sicherheitsagenten, sogenannten Vigils, Autos anzuhalten und die sich darin befindenden Personen sowie Dinge zu kontrollieren. Nach diesem Gesetz können auch Versammlungen in Stiegenhaus von Wohnhäusern verboten werden. Das richtet sich vor allem gegen die Jugendlichen der Vorstädte, die in den Betonwüsten, in denen sie leben müssen, gar keinen anderen Ort haben, um sich zu treffen. Einige der neuen Maßnahmen sind sogar verfassungswidrig. Ein Beispiel: Ein Erkenntnis des Verfassungsrates besagt, dass ein Auto ein privater Raum ist, ähnlich wie eine Wohnung, und daher ohne speziellen Befehl nicht geöffnet und durchsucht werden darf. Um den Verfassungsrat einzuschalten, bedarf es in Frankreich einer Mehrheit im Parlament. Im Kampf gegen den Terrorismus sind sich rechts und links jedoch einig. Die Gesetzesverschärfungen wurden von rechts initiiert und von links mitbeschlossen. Dies ist eine Folge der Stimmung nach dem 11. September. In Wirklichkeit bekämpfen diese Art von Maßnahmen nicht die Terroristen. Sie dienen vielmehr einer Verschärfung der sozialen Kontrolle.
Il y a un record qui a été battu, c'est avec des expulsions. Il y a eu deux expulsions le 16 octobre et le 9 novembre dernier contre deux Algériens d'origine qui vivaient en France depuis longtemps et qui avaient été accusés dans les années 90 d'avoir fait partie d'un réseau logistique de soutien aux islamistes armés algériens.
Ein Rekord wurde bei den Ausweisungen geschlagen. Am 16. Oktober und am 9. November fanden die Ausweisungen von zwei Algeriern statt, die seit langem in Frankreich leben. In den 90er Jahren waren sie beschuldigt worden, einem Netzwerk anzugehören, welches die bewaffneten islamistischen Algerier unterstützten. Das war der damals berühmt-berüchtigte Prozess Chalibi, der schon damals als skandalös kritisiert wurde, weil er mit einer sehr vagen Beweisführung durchgeführt wurde. Trotzdem wurden die beiden Algerier zu mehreren Jahren Haft verurteilt, und zwar für Dinge, die sie in ihrer Heimat getan haben sollen. Beide, Amani und Chalabi, haben ihre Strafe vollständig abgesessen und lebten nun wieder als freie Bürger auf französischem Boden. Und plötzlich werden sie nicht nur des Landes verwiesen, sondern dem Regime, unter welchem sie politisch verfolgt sind, direkt ausgeliefert. Dies ist unmenschlich und außerdem ein eindeutiges Vergehen gegen internationales Recht. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass Chalabi in Algerien im Gefängnis auf die Vollstreckung seines Todesurteils wartet. Diese Geschichte wird Folgen haben. Die Familie Chalabis hat gegen den französischen Staat Klage erhoben.
Prouvé maintenant que Chalabi était condamné à mort en Algérie. Donc là, il n'est pas exécuté pour l'instant, il est en prison.
Das Asylrecht wird mehr und mehr eingeschränkt. Immer öfter werden Ausländer direkt an der Grenze zurückgewiesen. Und das Misstrauen allgemein gegen Ausländer wird weiter geschürt, vor allem gegen Araber. Alex Robin, Mitglied der Liga für Menschenrechte im französischen Département Alpes-de-Haute-Provence und gleichzeitig Radiojournalist, zur Bedeutung der Haltung Frankreichs für die nordafrikanischen Länder.
Bon, en plus il y a la dimension internationale, c'est-à-dire que la complicité entre la France et les pays du Maghreb, qui est quasi traditionnelle.
Da ist auch noch die internationale Dimension. Die Position Frankreichs ist in den Ländern des Maghreb auch heute, viele Jahrzehnte nach der Entkolonisierung, besonders wichtig. Es besteht hier eine Art Komplizität. Beispielsweise in Tunesien. Die Amtszeit des Diktators Benaldi geht dem Ende zu und nach tunesischer Verfassung hat er kein Recht, neuerlich bei den Präsidentschaftswahlen im kommenden Frühjahr zu kandidieren. Um trotzdem weiterhin an der Macht zu bleiben, verändert er einfach die Verfassung. Internationaler Protest blieb aus und die kritischen Stimmen, die sich in Tunesien dagegen erhoben, wurden im politischen Klima nach dem 11. September erstickt. Oder in Marokko. Der französische Präsident Jacques Chirac war vor kurzem dort und unterstützte das Regime bei der Kolonisierung der Westsahara, indem er diese offiziell als eine Region Marokkos bezeichnete. In Algerien wurde die Stimmung neuerlich kritisch für das Regime, einerseits aufgrund der Proteste eines hochgradigen Militärs, der zurückgetreten war, und andererseits wegen des Erdbebens, das die Unverbesserlichkeit der Regierung deutlich machte. In dieser Situation schloss die EU mit der Unterstützung Frankreichs einen Vertrag mit Algerien ab. Das bedeutet, dass Frankreich im Einvernehmen mit der Europäischen Union diese diktatorischen Regime wieder vorbehaltlos unterstützt.
Entre la France, l'Union européenne et ses régimes dictatoriaux.
Von Südfrankreich nach Skandinavien. Niki Busch ist langjähriger Herausgeber der Publikation Fortress Europe und beobachtet kritisch die Veränderungen der europäischen Innenpolitik. Er lebt in Schweden.
Was man vielleicht sagen könnte, ist, dass die Ereignisse des 11. September auf die Stimmung in Schweden, die gesellschaftliche Stimmung, möglicherweise weniger Einwirkung gehabt haben als die doch relativ harmlosen Ereignisse beim EU-Gipfeltreffen in Göteborg im Juni letzten Jahres. Und das mag für den ausländischen Betrachter merkwürdig erscheinen, aber man darf nicht vergessen, dass die skandinavischen Länder, die sind eben irgendwie doch, die liegen ein bisschen abseits vom Weltgeschehen. Dass Göteborg die Leute so betroffen gemacht hat, das ist einerseits, weil Gewalt in dieser Art in Schweden doch sehr selten vorkommt, dass nachträglich es sich gezeigt hat, dass die Polizei sich schwere Übergriffe zu Schulden kommen lassen hat, dass aber nicht einmal eine einzige Anklage gegen einen Polizeibeamten weiterverfolgt worden ist, alles ist niedergelegt worden, während also einige Angeklagte auf der Seite der Demonstranten zu außerordentlich hohen Gefängnisstrafen verurteilt wurden, bis zu 4 Jahre. Der 11. September, das wurde natürlich mit Schrecken verfolgt. Es gibt natürlich eine starke Sympathie für die USA. Das liegt daran, dass die Verbindungen zwischen den USA und Schweden eng sind. Es gibt kaum eine schwedische Familie, die nicht einen Verwandten oder ein paar Verwandte hat, die also in den USA leben. Bald kamen auch kritische Stimmen auf und eigentlich viel stärker als ich das erwartet hätte. Während des Golfkrieges oder auch im Zusammenhang mit den NATO-Bombenangriffen auf Jugoslawien 1999, da war es für kritische Stimmen viel, viel schwieriger in der Öffentlichkeit und in den Medien durchzudringen. Diesmal war das anders. Was die Regierung betrifft, da hat man also eine Loyalität, eine geradezu kriecherische Loyalität mit den USA an den Tag gelegt. Einerseits hat die Regierung Persson sich voll hinter den Beschluss der USA gestellt, mit einer Intervention in Afghanistan zu reagieren. Das wäre nicht nötig gewesen, kann man mal feststellen. Das hätte bestimmt eine Regierung Palme nicht gemacht. Man hätte zumindest den Mund gehalten. Persson ist aber sehr lautstark da hervorgetreten und hat gesagt, Schweden unterstützt das. Und man hat sich inzwischen auch bereit erklärt, jetzt in dieser UNO-Truppe, die also hier die Friedenssicherung betreiben soll, mitzuwirken unter NATO-Kommando.
Einst hatte Schweden einen guten Ruf als Asylland. Mittlerweile wurden die repressiven europäischen Standards auch in Schweden übernommen.
Es gibt da einen Vorfall, der zeigt, wie die Ereignisse vom 11. September die Einwanderungspolitik und die Flüchtlingspolitik direkt beeinflusst haben. Und zwar, das war kurz vor Weihnachten, da geschah Folgendes. 2 Ägypter, Regimekritiker und Oppositionelle, hatten in Schweden um Asyl ersucht. Die schwedischen Einwanderungsbehörden hatten festgestellt, dass die beiden Personen Konventionsflüchtlinge sind, also Recht auf Asyl laut Genfer Konvention haben. Die ägyptische Regierung hat darauf an die schwedische Regierung ein Auslieferungsbegehren gestellt und gesagt, bei den 2 handle es sich um Terroristen. worauf Folgendes passiert ist, die schwedische Regierung hat sich, und das ging alles streng geheim, die schwedische Regierung hat sich eine schriftliche Garantie geben lassen von der ägyptischen Regierung, dass die beiden bei einer Rückführung nach Ägypten nicht gefoltert werden würden. Darauf hat die ägyptische Regierung ein Charterflugzeug nach Stockholm geschickt, das da gestanden ist ein paar Tage lang und gewartet haben. Und dann hat die schwedische Säkerhetspolizei, also die Sicherheitspolizei, die beiden Männer direkt in dieses ägyptische Flugzeug gesteckt. Und die sind also zurückgeflogen worden nach Ägypten. Und was mit ihnen jetzt passiert ist, das weiß man nicht. Die Anwälte der beiden Ägypter wurden nicht mal informiert. Das ist also war eine Nacht- und Nebelaktion. Verschiedene humanitäre Organisationen sagen, dass es sich hier um einen klaren Verstoß gegen die Menschenrechtskonvention handelt. Man darf ja nicht Menschen ausliefern, egal was sie getan haben, an ein Land, in dem ihnen Folter und menschenunwürdige Behandlung droht. Solche Sachen wären vor dem 11. September nicht möglich gewesen.
Boris Kagalitsky ist Mitarbeiter der Russischen Akademie der Wissenschaften am Institut für vergleichende politische Studien in Moskau. Daneben schreibt er für die Wochenzeitung Nova Gazeta. Wir haben mit Erstaunen die schnelle, harmonische Zusammenarbeit der Präsidenten Putin und Bush nach den Anschlägen in New York zur Kenntnis genommen. Wie kam es dazu?
In fact, it is not very popular in the Russian population that the government in Moscow is so fast moving towards an alliance with the United States. But on the other hand,
der rasche Schwenk der Moskauer Regierung in die Allianz mit den Vereinigten Staaten ist in der russischen Bevölkerung nicht sehr populär. Andererseits hatte die Regierung kaum eine andere Wahl. Der Kurs der jetzigen Regierung ist im Wesentlichen davon bestimmt, dass Russland ein Teil des Westens werden muss. Diese Ideologie wird von allen Teilen der russischen Elite vertreten. Lediglich die Art, wie Russland in den Westen integriert wird, stellt ihr einige Probleme. In der Bevölkerung wird das ganz unterschiedlich gesehen. Die will nicht zum Westen gehören und ist über diese Absichten oft verärgert und frustriert.
Being integrated into the West and becoming part of the West, which basically feels very frustrated and very often angry about that. Of course, if you take the propaganda of liberal ideology as it was done in Russia in the early 90s, they tended to say that the personal freedoms are coming together with the market economy and so on.
Das Russland der frühen 90er Jahre war von neoliberaler Propaganda geprägt. Mit der Marktwirtschaft würden auch die persönlichen Freiheiten kommen, hieß es. Seit Mitte der 90er Jahre haben auch die russischen Führungskreise gemerkt, dass die Marktwirtschaft zuerst kommt und die Freiheiten vermutlich später, wenn überhaupt. 1993 lief der große Test dafür, als das Parlamentsgebäude in Moskau gestürmt und die Verfassung durch die Regierung selbst unterlaufen wurde. Da wurde im Westen dazu applaudiert. Heute hat der Westen nichts mehr mit Demokratie und Freiheit zu tun. Es ist von geopolitischer und kulturpolitischer Bedeutung, sich dem westlichen Lebensstil anzupassen, das Land multinationalen Konzernen und westlichem Politikverständnis zu öffnen.
Multinational companies, Western system of alliances and among other things Western policing. So in that sense there are differences of opinion inside Russia itself. And by the way, it is very typical that immediately after the
Die überall gibt es auch in Russland unterschiedliche Meinungen. Unmittelbar nach den Anschlägen in New York kamen russischstämmige Israelis des rechten politischen Lagers im hiesigen russischen Fernsehen zu Wort. Typisch für diese Leute forderten sie Repressionen gegen Palästinenser wie Tschetschenen. Ihre Argumentation war simpel. so barbarische Leute wie Tschetschenen, Moslems und Palästinenser, die selbst keine Vorstellung von Demokratie und Menschenrechten hätten, könnten nicht erwarten, dass man mit ihnen demokratisch und unter Wahrung der Menschenrechte verhandle. Das hat eine Menge negativer Gefühle hervorgerufen und einmal mehr kam der krasse Unterschied zutage, wie verschieden die Dinge in der Regierung einerseits und der Bevölkerung andererseits gesehen werden.
So of course that produced a lot of very negative sentiment. And again, you see there is a difference between how things are seen in the government and how they're seen in the population, and also there are differences within the population, because if we see the mass of population, we can face a lot of racist attitudes towards Muslims.
Natürlich gibt es auch in Teilen der Bevölkerung rassistisches Verhalten gegenüber Moslems, Tschetschenen oder den Leuten aus dem Kaukasus. Aber es ist interessant, dass die gleichen Leute, die rassistische Vorurteile gegen andere ethnische Gruppen zeigen, dennoch die militärischen Maßnahmen der russischen Regierung gegen Tschetschenien oder auch der Israelis gegen Palästina strikt ablehnen. Es wird also klar zwischen ethnischen Konflikten und einem echten Krieg unterschieden.
The dominant attitude towards the events of September 11th, which was expressed in the opinion polls, was formulated in one phrase: "We are sorry for people who died."
Die öffentliche Meinung nach den Anschlägen vom 11. September lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Es tut uns leid für die Opfer, aber wir haben keine Sympathie für die Amerikaner. 40% der Bevölkerung äußern sich in diese Richtung, während 20% sich für die Unterstützung der Amerikaner aussprachen. Putin hat mit seiner derzeitigen Regierung Schwierigkeiten und seine proamerikanische Außenpolitik ist extrem unpopulär. Nicht nur bei den Militärs oder Nationalisten, sondern beim größten Teil der Bevölkerung.
It is very thoroughly unpopular with the bulk of the population.
Hat die Antiterrorkampagne Auswirkungen auf die Gesetzgebung bezüglich Migranten und Flüchtlinge gehabt, so wie zum Beispiel in Westeuropa?
Well, in terms of law, I think there is no change in Russia, because by the way, Russian laws.
Es gibt keine Veränderung der Gesetze. Abgesehen davon sind die russischen Gesetze nicht so wichtig für unser Alltagsleben. Im Grunde ist die Gesetzeslage ähnlich wie im Westen, aber im praktischen Leben finden sie eine ganz andere Anwendung. Was die Flüchtlinge betrifft, ändert sich vor allem die Haltung der westlichen Institutionen. Nach wie vor besuchen Delegationen die Flüchtlingslager in Inguschetien, wo die tschetschenischen Flüchtlinge untergebracht sind. Die Situation in den Lagern hat sich nicht verbessert. Es ist in den letzten Monaten eher schlimmer geworden. Dennoch behaupten diese hohen Besucherdelegationen, dass es einen Fortschritt gibt und es deutlich besser werde. Und das, obwohl sie selbst überhaupt keine Beweise dafür vorweisen können. Das veranschaulicht die Haltung der internationalen Aufmerksamkeit zu den innerrussischen Problemen.
Russland zählt nicht mehr zu den Supermächten der Welt. Die Zentralregierung ist abhängig von der politischen Stimmung in den einzelnen Regionen. Durch die militärische Intervention in Afghanistan sind die Vereinigten Staaten tief in den traditionellen Einflussbereich Russlands eingedrungen. Viele Russen hoffen insgeheim, dass die Amerikaner das gleiche katastrophale Schicksal ereilen wird wie die sowjetische Armee in Afghanistan. Aber inzwischen lässt man den Dingen ihren Lauf, unter einer Bedingung, dass sich der Westen aus innerrussischen Angelegenheiten heraushält. Für russische Bürger, die sich für Menschenrechte, Pressefreiheit und mehr Demokratie einsetzen, wird das persönliche Risiko erheblich größer. Denn die westlichen Regierungen drücken feste die Augen zu. Von Boris Kagalitsky wird im aktuellen Heft der Ost-West-Gegeninformationen ein ausführlicher Artikel zu diesem Thema veröffentlicht.
La terre en ce moment n'a pas vraiment bonne mine. Son état de santé se dégrade et me mène. J'imagine, bien pire que tu ne l'imagines. Bing, bang, abattu sur les balles d'un gang. À la joue d'autres gens innocemment à se tirer la langue. Paradoxal, pourtant apparemment normal. Dans un monde malade qui petit à petit perd les pédales. Père, tout au son de ce qui doit rester vital. Voilà le mal
Ma vision n'en reste pas moins réaliste et logique. Non, utopique, typique de quelqu'un qui a pris le tic automatique. De ne plus faire confiance à leur éthique politique. Trop de mecs, mac, trop de mimiques. Déjà y'a plus de fric, mais on envoie l'armée dans le golfe persique. On nous prend pour des bêtes, des banquettes de la tête ou quoi. Analphabète, c'est pas du tout mon cas. Moi, j'ouvre les yeux, la télé, le journal et je vois que chacun je bosse et que plus rien ne va. Plus rien ne va, non, non, croyez-moi, plus rien ne va, plus rien ne va, non, non, croyez-moi.
Zu guter Letzt noch die Themen in unserem neuen Archipel.
Unter dem Titel Die Europäische Union und die Einstellung von Arbeitskräften aus Drittstaaten schreibt Sissel Brodal. Und zwar gibt es einen kleinen Rückblick über die Immigrationspolitik der EU-Länder in den letzten 30 Jahren und die verschiedensten Methoden und Abkommen zur Anstellung von Arbeitern aus Drittstaaten.
Themenverwandt auch der nächste Beitrag. Deutschland und seine Saisoniers. Da geht's vor allen Dingen um die Polen, die in der Landwirtschaft und im Baugewerbe für Billiglöhne arbeiten und somit der deutschen Wirtschaft zu erträglichen Gewinnen verhelfen.
Unter der Überschrift »Wir haben es satt«, ein Aufruf von ehemaligen DDR-Bürgerrechtlerinnen zur Politik der rot-grünen Regierung. In bitterer und satirischer Form werden die Politik der DDR und der heutigen BRD verglichen.
Von welchem Geist sind Wissenschaft und Technik getragen? Das fragt sich Bertrand Loire in seinem Text, der eine Solidaritätskundgebung für René Riesel ist. René Riesel ist zurzeit angeklagt, in einem französischen staatlichen Forschungsinstitut genmanipulierte Reispflanzen zerstört zu haben.
Ja, damit sind wir wirklich am Ende dieser Europa von unten Ausgabe angekommen. Bleibt uns noch, uns nochmal bei allen zu bedanken, die bei der Sendung mitgearbeitet haben.
Das sind die Constanze und die Christiane Water.
Und für alle, die uns gerne schreiben wollen, unsere Adresse.
Europäisches Bürgerforum, 9135 Bad Eisenkappel, Lobnik 16 in Österreich. Und die E-Mail-Adresse?
Die ist evu, Klammeraffe, civic-forum.org. Nochmal, evu, Klammeraffe, civic-forum.org.
Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Adio.
Ciao.
Europa von unten.
Europa od spodaj.
Europe from down below.
L'Europe vue d'en bas.
Europa, visioni da sotto.
Europa, una mirada da bajo.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die heutige Infosendung. Die Kultursendung geht in einer Minute los. Bis dahin kurz etwas Musik zur Überbrückung.
Thank you.